Podcast, Ausgabe Nummer 7. Heute ist der 11. Dezember, mein 23. Geburtstag und ich habe mir selbst ein Geburtstagsgeschenk gelegt, denn ich mache eine neue Ausgabe des Playing Penguin Podcast gemeinsam mit Leszek. Hallo Leszek.
Hi.
Ja, und wie es so sein soll, ist es natürlich Winter, Weihnachten, kalt und die ganzen Nerds und Geeks verschwinden jetzt vor ihre Rechner.
Also
es
in den Keller. Draußen und
genau, in den Keller. Wir unterhalten uns heute über Tron Revenge of the Cats, dann über Ryzen, das MMOPG, was jetzt für Linux erschienen ist, dann über die Spieleschmiede McGriffin Games, über Linux Game Publishing und Drakensang Online. Und ich glaube, ich habe es fast vergessen, das Humble Indie Bundle ist natürlich auch ein Thema und ich glaube, wir fangen auch damit an.
Ja, Handel im Indie Bundle ist ja berühmt geworden dadurch, dass sie kommerziell versucht haben, auf allen drei Plattformen irgendwie die etwas, ja, wenig bekannteren Linux-Games irgendwie oder die wenig bekannteren Games irgendwie von kleinen Publishern zu vertreiben irgendwie und auf allen drei Plattformen eben. Und es wurde halt dadurch bekannt, dass eben die Linux-Leute bzw. die Linux-Benutzer am meisten bezahlt haben für das Humble Indie Bundle. So dass also das Hauptargument, dass Linux-Leute oder Benutzer am wenigsten bezahlen für Online-Games oder am wenigsten bereit sind, überhaupt Online-Games zu bezahlen, dass das also entkräftet worden ist, dieses Argument. Und da gab es halt einige hochinteressante Spiele wie World of Goo, Aquaria, Gish oder Lugaru oder Penumbra. Das sind also alles so Spiele, die weniger bekannt waren, aber dann doch gerade durch dieses Humble Indie Bundle sehr bekannt geworden sind und auch sehr neue und interessante Spielideen mitgebracht haben. Und ich glaube, jetzt mit der zweiten Version versucht man halt den Erfolg, den man damals hatte, gerade halt auch durch die Linux-Seiten, die dann von oben bis unten davon berichtet haben und auch jedes Mal ein Update gemacht haben, was jetzt den Status angeht, der Nutzerzahl und des Geldes, was sie eingenommen haben. Und ja, das ist hochinteressant. Ich glaube, die haben über 1 Million insgesamt schon verdient anhand dieses ersten Teils, dass sie da jetzt auch einen zweiten Teil raushauen wollen. Und ja, da gibt es, glaube ich, hochinteressante neue Spiele, die dann da auch mit draufkommen sollen.
Nein, nicht so direkt. Allerdings habe ich sowas gelesen, dass sie inzwischen schon so etwas wie eine Top 100 der Spiele festgelegt haben, die sie da veröffentlichen wollen. Und da konnte halt jeder User 3 Favoriten abgeben und konnte dann sagen, hey gut, okay, die Spiele nehmen wir. Und so wie es ausschaut, in den engeren, höheren Listen sind dann halt so Spiele wie Amnesia The Dark Descent, also der Nachfolger von Perumba drinne, oder auch dieser coole Spielehybrid Minecraft, über den wir in den letzten Podcasts berichtet haben. Und ich hoffe mal, dass eins dieser beiden Spiele es auf jeden Fall in das nächste Bundle schafft. Ich denke mal, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres werden wir da aber auch mehr zu wissen.
Ja, da bin ich auch richtig gespannt drauf, was für Spiele da reinkommen. Ich sehe jetzt auch gerade die Liste, da ist ja auch vorgeschlagen, hier Warsaw, Alien Arena, also alles so Spiele, die wir auch schon präsentiert haben. World of Patman, auch ein geniales Spiel. Also das gefällt mir auf jeden Fall.
Genau, also mal, ich bin gespannt, ich wage mal zu vermuten, dass es halt Spiele werden, die auch etwas kosten, weil so kostenfreie Spiele wie Warsaw oder World of Patman, das könnte natürlich interessant werden, wenn man das anteilig als Spende nehmen könnte an die Projekte, das würde ich sehr, sehr unterstützen, aber da lassen wir uns dann einfach mal überraschen. Ja, genau, wie machen wir weiter?
Ja, ich glaube, wir machen weiter mit Tron, oder?
Genau.
Ich hätte da was zu erzählen, was ultra spannendes zu Tron. Beziehungsweise okay, Revenge of the Cats, so heißt es ja. Weil der Film ist ja jetzt, glaube ich, warte, heute haben wir den 11. Ich glaube, morgen oder übermorgen kommt er in den USA raus, der Film Tron Legacy. Und da passt, glaube ich, das Spiel Revenge of the Cats ganz gut dazu, weil das so ein Tron-ähnliches First-Person-Shooter-Game ist. Das heißt, man hat wieder so zwei Teams, ein Team Blau, ein Team Rot, wie man es vielleicht auch von Armageddon oder diesen anderen kleineren Spielen kennt. Nur das Ganze halt mit der 3D-Engine und halt als First-Person-Shooter. Und der Clou ist halt die Bedienung des ganzen Spiels, weil man da, anders als vielleicht beim Original-Tron, anstatt einem Motorrad hat man einfach eine Kugel. Und man bewegt sich als eine Kugel durch so eine dreidimensionale Welt. Und man muss, wenn man dann jetzt in diesen First-Person-Shooter-Modus hineinkommen möchte, also wo man dann seinen Gegner abknallen kann im Grunde genommen oder auch abknallen muss, muss man sich halt materialisieren, so nennt sich das Ganze. Und das kann man halt nur machen auf Gebiet, was man selbst schon eingenommen hat. Also da kommt so ein bisschen so dieses Battlefield oder Operation Flashpoint mit hinein. Das heißt, man muss das Gebiet einnehmen auch, Stück für Stück, und den Gegner irgendwie da fertig machen. Und ich glaube, das Interessante ist, glaube ich, die Idee mit dieser Kugel, dass man da also durch die ganze Welt irgendwie sich die ganze Welt quasi anschauen kann und da durch die ganze Weltgeschichte quasi herumrollen kann und das auch relativ schnell machen kann. Man kann auch hohe Sprünge machen, also quasi aus der Luft sich das Ganze mal anschauen. Und das ist eine neue Idee, die, glaube ich, bisher noch in keinem Spiel so richtig irgendwie mit eingeflossen ist. Und das Interessante dabei ist natürlich auch, dass die Grafik auch passend zu der Tron-Grafik ähnlich aufgebaut ist. Das heißt, dieses Rot-Blau-Prinzip wird auch übernommen. Das heißt, man sieht ein Gitter- oder Gutterfield über die Map, die dann in Blau oder in Rot dargestellt wird, um dann zu sehen, wo wir jetzt quasi, welches Gebiet wir jetzt schon eingenommen haben, unser Team eingenommen hat. Und ja, man muss sich halt materialisieren, um dann wirklich kämpfen zu können. Und wenn man sich materialisiert hat, hat man auch eine ganze Menge an Waffen, und da sind auch relativ interessante Waffen mit dabei. Zum Beispiel gibt es keinen ganz normalen Granatwerfer, sondern es gibt ein Tool, das nennt sich Skeptre, und das ist so ein Granatwerfer, der im Grunde genommen nichts anderes macht, als das Energieschild des Gegners aufzusaugen und dir dann die Energie, die das aufgesaugt hat, dann zu übergeben, sodass dein Energieschild wieder aufgebaut wird. Und ja, das ist ein ultra geniales Tool, weil du kannst dann damit auch über Wände kannst du das bedienen. Du musst ähnlich wie in einem, sagen wir mal hier so einem Raumgleiterspiel oder sowas, musst du erstmal dein Ziel anvisieren und hast dann die Möglichkeit, das auch für ein paar Sekunden auch anvisiert zu lassen und dann irgendwo anders hinzugucken und die Granate Energieskeptre-Ball abzufeuern, und der findet sein Ziel dann trotzdem, also so Ziel anvisieren und einmal abfeuern, und das findet das dann immer. Und es hat auch eine Physik-Engine, das heißt, du kannst auch hier irgendwelche Bäume benutzen oder Wände benutzen, um dagegen zu schießen, um einen Winkel auszunutzen, um dann deinen Gegner zu treffen, ohne dass dein Gegner dich sieht oder sowas.
Genau. Also du hast das schon sehr detailliert beschrieben. Ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist. Also mir ging es halt so, dass ich halt in den letzten zwei Wochen halt immer mal so geguckt habe, hey, finde ich da ein paar Spieler? Und wenn ich dann mal ein paar Spieler gefunden habe, dann hat dieses Spiel echt Spaß gemacht. Also da kann man auch schon so auf kleineren LAN-Partys, so ab 4 Leuten, kann man schon sagen, hey, das bockt schon. Alleine schon durch diese Vielfältigkeit fällt das gar nicht auf, dass du dafür eigentlich mehrere Spieler brauchst. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn? Hast du da überhaupt irgendwie Leute gefunden? Oh, das war keine offene Frage.
Das war halt so ein kleines Problem, dass diese Server, die da schon eingegeben sind, also wenn man das Spiel mal runtergeladen hat, da sind dann, glaube ich, 3-4 Server, die dann online waren nur. Und da war eigentlich relativ wenig los. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht liegt es jetzt an der Adventszeit, dass da relativ wenig los ist, aber es war relativ wenig los. Ich habe, als ich das erste Mal angezockt habe, das war auch relativ spät, und ich glaube, die Server stehen in den Niederlanden oder in der Schweiz herum, und da ist es halt so, dass dann, ich hatte nur einen Gegner da und konnte dann ein bisschen was rumspielen und dann erste Erfahrungen sammeln, und war eigentlich überrascht, dass es doch dann so viele Waffen und so viele Möglichkeiten gibt, den Feind irgendwie fertig zu machen. Und ja, das ist eine super geniale Spielidee und super geniale Ergänzung. Also die Leute haben sich da auch richtig was gedacht bei, als sie das Ganze dann aufgebaut haben. Jetzt ist schon die Balance und so alles, die Waffenbalance ist alles wunderbar ausbalanciert, und das ist also wirklich alles richtig genial gemacht, muss man sagen. Und man muss sich da erstmal ein bisschen was reinspielen, um die Waffen so ein bisschen zu verstehen. Man hat ähnlich wie bei Counter-Strike, so würde ich das mal vergleichen, so auch Waffen, die dann sehr schnell hintereinander abfeuern können, die dann aber dann auch ein großes Recoil haben, also so einen richtig großen Rückstoß im Grunde genommen haben und sehr weit streuen auch, sodass man das Ziel nicht immer unbedingt ganz genau trifft. Dann hat man, das wäre sowas ähnlich wie eine Shotgun, könnte man es vielleicht für die Leute erwähnen, die eher hier so Quake oder sowas spielen. Also Shotgun-mäßig irgendwie kann man rumspielen und rumschießen. Dann gibt es aber auch ganz genaue und Sniper-Rifle-ähnliche Waffen, wo man dann auch richtig zielen kann, die dann auch ordentlich dann was abziehen, wenn man auch trifft. Allerdings, die brauchen natürlich dann auch ziemlich lange zum Nachladen. Und es gibt halt diese Granatwerfer-ähnlichen Dinge. Es gibt einen echten Granatwerfer auch noch, der dann also wirklich Granaten wirft, die dann den Gegner auch richtig kaputt machen. Und es gibt halt diese Energieschild-Methode, wo man dann also dem Gegner einfach seine Energie klauen kann. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Werkzeug und ein interessanter Aspekt. Ich habe auch eine Map gefunden, wo die halt nur mit dieser Waffe rumgespielt haben. Es hat also auch zwei Schussmöglichkeiten. Das eine ist halt diese, ähnlich wie bei der Sniper-Rifle, einfach schießen. Allerdings gibt es da weniger Punkte, die da abgezogen werden. Und dann natürlich das mit dem Schildenergie klauen. Und ja, das macht auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß, dann da zu spielen. Es gibt mehrere Maps auch, die hochinteressant sind. Nicht nur Maps, die jetzt im Inneren spielen, sondern auch Maps, die draußen rumspielen mit Natur und so weiter. Das ist natürlich nicht die allerbeste Grafik, aber das ist richtig so. Tron-Feeling kommt schon auf. Das ist ja mit Absicht wahrscheinlich auch so gemacht. Und ja, die Physik ist auch genial. Man kann da fast jeden Gegenstand, der da irgendwie rumsteht, kann man nutzen. Man kann sogar den Gegner nutzen, um oder den befreundeten Spieler nutzen, um irgendwelche Abpraller vom Granatwerfen oder was anderes zu machen, um dann den Gegner irgendwie auszulöschen. Und es macht auf jeden Fall Spaß.
Jo, ja, das hört sich auch sehr, sehr interessant an. Also wie gesagt, wenn ich da mal ein paar Spieler finde, dann werde ich mir auch mal ein paar suchen und da mal eine Runde zocken. Und ja, diese Tron-Ähnlichkeit kann ich nur bestätigen. Also schon im Hauptmenü fällt auf, Mensch, du, das soll so ein bisschen an die 8-Bit-Zeit erinnern. Mhm. Je nachdem. Ja, alte Zeiten ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort, denn eine Spieleschmiede, die wir beide wahrscheinlich relativ gut kennen, die Spieleschmiede McGriffin Games, die hat nämlich jetzt zugemacht und die gehört auch zu den alten Zeiten. Eine super Überleitung. Und naja, diese McGriffin Games Firma, die ist halt ein Paradebeispiel dafür, dass man halt Spielen unter Linux entwickeln kann, aber man muss halt auch darauf auf die Qualität des Produktes aufpassen. Die Leute von McGriffin Games, die sind halt bekannt geworden durch kleinere Puzzle- oder Adventure-Spielchen und die haben halt sich gedacht, Mensch, cool, wir machen jetzt auch mal ein paar Spiele für Linux und die wollten dann halt so Spiele wie All Heroes Die auch für Linux rausbringen und haben dann halt aber festgestellt, Mist, wir haben uns verkalkuliert und jetzt hat diese Firma halt endgültig die Tore geschlossen. Finde ich relativ schade, dass es halt eine der Firmen war, die gesagt hat, hey, wir entwickeln zeitgleich für Linux, Windows und macOS und die gibt es jetzt leider auch nicht mehr. Allerdings gibt es da einen kleinen Lichtblick und zwar hat McGriffin Games gesagt, hey Leute, wir lieben alle unsere Spiele und unsere Produkte und wir werden das jetzt in der Freizeit so ein bisschen weiterentwickeln, aber erwartet euch da nicht so viel von.
Ja, das klingt sehr, sehr schade, auf jeden Fall schade irgendwie. Also die haben sich übernommen so ein bisschen mit dem Portieren der Spiele und naja, genau. Aber hoffen wir mal, dass sie dann irgendwie was in der Freizeit vielleicht noch entwickeln können. Aber das ist ja auch wieder so ein Negativbeispiel, wenn man jetzt umsteigen möchte, komplett von Windows-Spielen auf Linux-Spiele. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so zeitgemäß, würde ich mal sagen, sondern ich glaube, das Zeitgemäßere, auch das, wo man am meisten Geld mit verdienen kann, ist halt, indem man seine Strategie, Plattformstrategie ein bisschen was erweitert. Nur das ist, glaube ich, gerade für so kleinere Game-Publisher und Spieleentwickler natürlich was schwieriger, weil die ja weniger Leute haben, die haben weniger hier weniger Geld auch insgesamt, was in die Hand nehmen können, um wirklich alle drei Plattformen zu bedienen. Oder wenn es jetzt noch drauf ankommt, vielleicht noch die Handy-Plattformen, die ja jetzt auch immer spannender werden, gerade durch den Verkauf der Smartphones, jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit oder halt auch Konsolengames, wo ja auch andere Spiele da hingehen, auch Open-Source-Spiele ja mittlerweile so weit sind, dass sie NextWeeze zum Beispiel, was ja jetzt kommerziell geworden ist teilweise und dann jetzt auch den Konsolenmarkt erobern möchte. Also das ist schon eigentlich ganz schade, aber ja, was soll man machen, ne?
Genau. Ja, eigentlich relativ schade. Ja, aber da habe ich dann auch gleich ein Positivbeispiel für eine Firma, die es geschafft hat, ein Spiel für Linux rauszubringen und gleichzeitig nicht pleite zu gehen, nämlich die Firma BigPoint Inc. Sagt dir BigPoint etwas?
BigPoint, ja, schon mal gehört, ja.
Genau. Big Point ist halt eine Berliner Firma, die sich gedacht hat, hey cool, wir steigen mal in den Markt der Browser-Spiele ein. Und die haben halt so Spiele entwickelt wie die Stämme, O-Game. Irgendwie haben die da ihre Finger mit drin. Und die haben sich gedacht, okay gut, wir haben jetzt die Lizenz gekriegt für Drakensang und da machen wir dann auch was richtig Cooles draus. Und ich habe mich tierisch gefreut als alter Drakensang-Fan, dass die jetzt im Januar Drakensang online veröffentlichen. Und jetzt kannst du mal raten, für welche Plattform dieses Spiel auch erscheinen wird.
Ja, auch für Linux wahrscheinlich.
Genau.
Und Drakensang, das klingt ja hochinteressant. Ist das so eine Art Rollenspiel?
Genau, es ist eigentlich so, man kann es grob und knackig so beschreiben wie Diablo, nur halt mehr mit Rollenspielelementen. Also es spielt halt irgendwie im Mittelalter in einer Fantasy-Welt mit Drachen und Elfen und Zwergen und hast du nicht gesehen. Und wie es halt in so alten Sagern ist, gibt es da immer einen bösen Gegner, einen bösen Feind und den geht es natürlich da in diesem Spiel zu besiegen. Und das Spezielle an Drakensang ist ja, dieses Spiel kommt ja eigentlich urtypisch vom PC und ist auch schon etwas älter. Mhm. Und die Jungs haben sich gedacht, okay gut, die ursprüngliche Spielefirma, die hat halt Drakensang so ein bisschen an die Wand gefahren. Die letzten zwei Drakensang-Spiele waren nicht so der Brüller. Und dann haben sie dem Ganzen noch eine zweite Chance gegeben, haben gesagt, okay gut, wir verkaufen jetzt die Lizenz mehr oder weniger an eine andere Firma. Und die haben dann ein Browser-Spiel gemacht. Und das Coole an der Geschichte ist, die haben sich dann halt auch gleich auf freie Techniken gestützt. Das Spiel ist nämlich komplett in Java geschrieben, was man auf den Screenshots und auf den Videos überhaupt nicht sieht. Es erinnert von dem Grafikstil und von der Technik her komplett an die Diablo 3. Also wenn man jemanden sagen würde, hier, pass mal auf, guck dir dieses Video an, die würden alle sagen, es ist die Diablo 3. Und dieses Spiel erscheint halt auch für Linux. Und das Interessante ist, sie haben es halt auf Java programmiert und der gesamte Spielklient ist nicht mit größer als 5 Megabyte und enthält das komplette Spiel, was ich auch sehr, sehr fantastisch finde. Und sie haben sich also mit sehr viel Liebe und sehr viel Mühe, das sieht man jetzt schon in den Trailern, ins Detail gestürzt. Also wenn man diese Karte sieht, zum Beispiel in dem einen Trailer, das erinnert so ein bisschen an Europa, nur halt, dass man die Karte einmal um 180 Grad gedreht hat und man fängt dann halt zum Beispiel in Irland an und kämpft sich dann immer weiter Richtung, ja, also wenn man die Karte richtig rumdrehen würde, Richtung Moskau hoch und umso weiter man auf der Karte kommt, umso mehr verändert sich dann auch die Szenerie und es ist halt alles schon sehr, sehr cool gemacht. Und das Allercoolste ist dieses Spiel. Na, rate mal, wie viel es im Laden kosten würde.
Ja, 50, 60 Euro?
Nein, nicht ganz. Es kostet gar nichts. Das ist nämlich das zweitcoolere an dem ganzen Ding. Es ist ein Free-to-Play-Modell. Das bedeutet, du zahlst halt für das Spiel an sich in der Grundversion nichts. Und Big Point hat sich dazu entschieden, dass sie gesagt haben, sie machen dieses Spiel umsonst. Mhm. Und du kannst dir halt in einem Item-Shop für ein paar Euro dann so kleinere spielerische Vorteile kaufen, aber keine Vorteile, die du nicht auch durch normales Spielen erreichen würdest.
Aha. Ja. Und das Spielen selbst auf den Servern, das ist ja wahrscheinlich ein Online-Server, das kostet dann jetzt nichts. Oder also ist nicht so wie in WoW, wo man dann noch ein Abo abschließen muss und dann extra bezahlen muss für das Online-Spielen, oder?
Nein, da muss man überhaupt nichts bezahlen. Also es ist komplett kostenfrei und ich vermute mal, dass dieser Client auch so angelegt ist. Also es wurde halt auf Golem ein Interview mit dem Herrn geführt, der das entwickelt hat. Er hat auch gesagt, dass Code-Optimierung bei denen an oberster Stelle war und das ganze Spiel soll halt nicht mehr größer als 10 Megabyte werden und pro Level 25 MB. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es halt so serverschonend ist, dass da ganz viel gecached wird, dass da also auch nicht irgendwie groß die Kosten entstehen können beim Publisher, beim Entwickler.
Aha, ja, das klingt hochinteressant. Ne? Ich lese gerade auch den Golem-Artikel, da steht auch noch drin vom Entwickler so ein Kommentar. Ja, ja, keine Angst, wir machen keine animierten GIFs, weil das ja ein Browserspiel ist und das finde ich schon lustig. Also die haben das in Java und C++ programmiert. Ja, das klingt hochinteressant. Da würde mich da richtig interessieren, weil hier steht ja neben dem Windows-PC für den Mac und auch für Linux, ob das dann vielleicht auch auf den Android-Phones, ist ja auch ein Linux, ob das da dann laufen wird. Müsste ja eigentlich auch klappen mit Java.
Ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass das auf Android laufen könnte, denn also die Systemvoraussetzungen, also es gab auch einen Forenbeitrag, wo jemand gesagt hat, hey, pass mal auf, auch Schwächerechner, die Java-Engine kann man so runterskalieren, dass die wirklich auch auf 5 Jahre alten Rechnern läuft und wenn man mal so denkt, so ein Nexus 2 oder Nexus S, wie es jetzt heißt, ich denke mal, dass das schon in der Lage ist, das zu rendern.
Ja, das wäre natürlich dann hochinteressant, auch für die Leute, die dann vielleicht mal, wenn sie in der Bahn sind, einfach mal so ein Spiel anzocken wollen. Ja, also die Grafik, das sieht wirklich genial aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein sehr, sehr gutes Spiel. Dass das jetzt auch für Linux gibt, ist, glaube ich, eine Bereicherung für unsere Spielewelt.
Genau. Ja, Bereicherung. Wie leiten wir davon über? Och Mensch, heute ist das echt ein bisschen schwierig. Warte mal, wir haben Handy,
Ja,
Drakensang.
wir waren ja jetzt schon bei dem MMORPG, oder? Mit Drakensang, dann
Genau.
können wir jetzt überleiten. Ein weiteres MMORPG ist, was war das? Wie hieß es? Ich hab's vergessen.
Ryzen.
Ryzen.
Ryzen, genau. Ja, ein anderes tolles MMORPG ist, wie gesagt, wie du gesagt hast, Ryzen. Und bei Ryzen, da geht das noch ein Schrittchen weiter. Also Drakensang Online ist ja in Java geschrieben, ein bisschen C++ und läuft da größtenteils im Internetbrowser ab. Und Ryzen, das ist halt ein MMO, das ist halt so unter der WoW-Welle ein wenig untergegangen. Und da haben sich da die Entwickler gedacht, okay, gut, bevor es unserem MMO geht, wie so zahlreichen anderen MMOs, geben jetzt mal den Source Code von Ryzen frei und machen daraus halt einen nativen Linux-Client. Und als sie das dann halt Anfang des Jahres gesagt haben, hey, Ryzen ist jetzt Open Source, da habe ich mir gedacht, ja toll, hier und da, das Spiel ist Open Source, aber die Server-Software nicht und du musst dann halt immer noch im Monat was bezahlen und ach, das wird doch nie funktionieren, kein Entwickler findet sich, um das zu portieren. Und da war ich dann tierisch überrascht, als es dann vor 2 Wochen hieß, hey, Ryzen ist fertig, Ryzen ist stabil. Also habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, gut, ich kompiliere das Ganze mal und du kannst halt bei Ryzen auch ein Testkonto anlegen, was dann halt 21 Tage gültig ist. Und habe mir das Ganze mal angeschaut und habe festgestellt, Mensch, cool, die haben mir ganz viele abgedrehte und neue Ideen. Und wenn man das mal so von der Story beschreiben soll, dann hört sich das so an wie eine Mischung aus Guild Wars, World of Warcraft und so ein kleines bisschen Minecraft.
Also man kann da auch richtig seine eigenen Häuser bauen oder wie ist dieses kleines bisschen Minecraft da zu verstehen?
Ja, so kann man das in der Richtung sehen. Also diese Spielwelt ist anders als in anderen MMORPGs, also wie zum Beispiel Guild Wars oder World of Warcraft, ist es ja so, dass du halt nur ganz, ganz beschränkt die Welt verändern kannst. Dass du halt irgendwie in WoW läufst du durch die Gegend, farmst irgendwelche Erze und freust dich dann tierisch, dass du deine Tasche voll hast. In Ryzen geht das Ganze ein wenig weiter, dass du halt ein richtiges Crafting-System hast, dass du dann halt anfängst, Materialien abzubauen. Dann gehst du damit zum Händler oder zum Schmied, er macht dir daraus eine Waffe und mit dieser Waffe schlägst du dir dann ein Schweinchen und dann hast du was Leckeres zu essen. Und diese Wirtschaftsketten kannst du dann halt auch auf Holz anwenden und du könntest, wenn du halt entsprechend weit im Spiel kommst, auch dir ein Häuschen zusammenschustern. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, diese 21-Tage-Version, die ist meiner Meinung nach echt viel, viel zu kurz. Weil das Problem an der ganzen Geschichte ist, Ryzen ist halt ein Spiel, das ist halt nicht so populär und du findest halt eher wenig Spieler. Also in den 21 Tagen, wo ich gespielt habe, habe ich auch schon eine Gilde gefunden und auch schon die ersten Online-Kontakte geknüpft. Aber das Spiel ist halt, naja, es ist im Moment eher ein Solo-Spiel, zumindest im Low-Level-Bereich. Ich habe mir sagen lassen, dass wenn du da halt schon im Spiel weitergekommen bist, dass es absolut kein Problem ist, da auch mal wirklich richtig Spaß zu haben, auch PvP-mäßig ein bisschen was zu machen. Ja, also kann ich jedem empfehlen, der sich das einmal anschauen möchte.
Ja, ich
Ein
sehe gerade
Vergleich
hier die
ist da
Bilder,
nicht.
das sieht wunderbar aus. Also steht WoW in nichts nach, würde ich von der Grafik mal sagen. Behaupten, das ist sogar teilweise besser. Und wenn ich jetzt gerade mal schaue, das ist ja jetzt, wenn man es installiert, glaube ich, über 6 GB groß. Da kann man sich ja vorstellen, wie groß dann die Welt auch von Ryzen dann auch wirklich ist. Und ja, das sieht
Genau.
alles sehr, sehr schick aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja,
Genau,
schön.
also vom Grafikstil erinnert es halt wirklich so ein bisschen an Guild Wars und die haben sich dann halt, also die ein oder andere Anleihe an WoW möchte ich dem jetzt auch, naja, nicht zudichten, aber wenn man sich so durch die Welt begibt und so ein bisschen World of Warcraft gespielt hat, da bekommt man schon so ein bisschen Herzflattern, wenn man so durch die Städte läuft und denkt sich, oh Mensch, das kennst du doch irgendwoher. Also die haben sich wirklich die besten Elemente aus beiden Spielen geklaut.
Naja, gute Ideen, die klaut man halt und versucht sie zu verbessern. Das wusste ja schon Steve Jobs.
Genau. Ja. Ja, das ist so viel zu Ryzen. Also, wir verlinken natürlich auf den Installer, auf die Binary. Und ja,
Ich glaube, das
testet es
Video können wir
einmal.
auch nochmal verlinken für die Leute, die sich das mal anschauen wollen, ne? Das
Genau.
YouTube-Video mit dem Trailer.
Genau.
Ja, und
Ja.
6,5 GB sehe ich gerade, ist das groß, also wenn man es entpackt. Und ich glaube, findet sich bestimmt jetzt, wenn es Open Source ist, finden sich bestimmt auch Leute, die das dann vielleicht auch ein bisschen weiter entwickeln könnten und vielleicht eine Story mit einbauen. Und gerade wenn es hier im Multiplayer nicht so laufen sollte, kann man ja zur Not auch ein Singleplayer-Spiel daraus machen, ne?
Genau, das ist auch meine Überlegung, weil das wäre natürlich mein Wunsch, wenn man sagen würde, okay, jetzt haben sie den Client Open Source gemacht und dann könnte man ja vielleicht irgendwann mal dahin gehen und sagen, hey, jetzt basteln wir unsere eigene Welt zusammen und dann wird dieses Spiel Open Source, weil dann hätten wir endlich mal ein anständiges Open Source MMO, was dann auch spielbar ist. Also ich erinnere mich damals an Planshift, wo man sich denkt, oh, okay, so toll ist das nicht.
Ja, das ist noch vorsichtig ausgedrückt.
Ja, also ich habe es einmal angespielt, dachte mir, cool, ich habe eine Alternative gefunden, aber nee.
Nee, so gut war das nicht, hast recht, ja.
Ja, ja, wie geht's weiter? Hm, was haben wir noch auf unserer Liste? Nichts.
Ja, wir haben nichts mehr. Ich habe gerade auch auf meine Liste geguckt, da steht nichts mehr. Sind wir eigentlich am Ende, oder?
Genau, wir sind am Ende.
Wollen wir noch
ja,
was reden?
Genau. Ja, vielleicht nochmal so zum Ende hin einen lieben Gruß an all die Leute, die uns E-Mails geschrieben haben. Also ich habe in den letzten Tagen echt massig viele E-Mails bekommen. Hey Christian, wie schaut's aus? Neuer Podcast oder hier und da. Ich habe den einen oder anderen Vorschlag. Und ich verspreche euch, die E-Mails werde ich alle noch beantworten. Ich komme im Moment nicht dazu. Und ja, ich weiß nicht, hast du noch was Besonderes? Fällt dir noch was ein?
Nein. Ja, mir fällt eigentlich nichts mehr ein zum Thema Gaming.
Okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir das für heute. Und dann wünschen wir euch allen noch ein wunderschönes Weihnachtsfest.
Genau.
Und einen noch besseren Rutsch ins neue Jahr.
Ja, habt viel Spaß und esst und trinkt nicht zu viel, ne?
Genau, ja. Okay, ich mach da mal aus. Na, halt, Moment, ganz ausmachen tun wir noch nicht, denn ich habe noch ganz wichtig was vergessen, denn in der letzten Ausgabe gab es ja etwas härtere, etwas durchgeknalltere Musik und ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt machen wir mal etwas Besinnliches, etwas Weihnachtliches und deswegen spielen wir euch etwas ruhige Musik, nämlich Strange Zero aus dem Album Newborn Butterflies kommt das Lied Ikebana. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Okay, viel Spaß damit und bis zur nächsten Sendung.
The hillsides where once there were